Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich heute total hier zu sein. Mein Name ist Chris und wir starten heute zusammen in eine neue Predigtreihe. Deswegen cool, dass ihr hier seid oder cool, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir wollen uns tatsächlich die nächsten 7 Wochen, also eine relativ lange Zeit, dafür Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, wie wir göttliche Werte in Ehe, Familie, Gemeinde, aber auch generell in Freundschaft und Partnerschaft positiv kultivieren können in unserem Umfeld hinein. Und ich glaube, ich erzähle euch nichts Neues, wenn ich sage, ihr seid alle Teil einer Kultur. Und damit meine ich jetzt primär mal nicht diese große gesamtgesellschaftliche Kultur, sondern ihr seid Teil einer Kultur in diesen Beziehungen, die ihr in eurem Leben habt. Also in der Freundschaft, in eurer Partnerschaft, in eurer Familie oder auch hier in der Gemeinde. Überall hat man eine gewisse Kultur. Aber die große Frage ist immer, wie sieht diese Kultur aus? Wovon ist diese Kultur geprägt? Und ich glaube, das ist eine absolut entscheidende Frage, weil diese große Frage ist ja eigentlich, auf welcher Grundlage baue ich eigentlich die Kultur meines Lebens? Wie gestalte ich diese Beziehungen im Einzelnen? Nach welchen Prinzipien, auch mal ganz grundsätzlich, ordne und lebe ich eigentlich mein Leben? Ja, wie erziehst du denn vielleicht mal ganz praktisch deine Kinder? Auf welcher Grundlage, auf welchen Werten? Und anhand welcher Maßstäbe triffst du die großen und vielleicht auch die kleinen Entscheidungen deines Lebens? Das sind große Fragen, die wir uns heute beschäftigen müssen, aber ich glaube, es ist entscheidend, welche Grundlage darunter liegt und deswegen wollen wir uns darüber Gedanken machen, wie wir in diesen einzelnen Bereichen leben können, eine Kultur leben können und damit auch andere prägen dürfen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal komme ich in Familien oder Freundeskreise oder vielleicht im besten Fall auch in eine Gemeinde oder Arbeit hinein und ich denke, hier fühle ich mich richtig wohl, hier möchte ich dazugehören. Hier scheint irgendwie eine Atmosphäre zu sein, wo ich sage, ja, das spricht mich an, da möchte ich dabei sein. Und ich glaube, das ist was völlig Normales. Wir alle kennen das irgendwo, dass in einer Familie vielleicht eine besondere Herzlichkeit da ist oder eine große Offenheit im Freundeskreis. Und Studien belegen das auch, dass eine starke Kultur, mit der wir uns identifizieren können, dazu führt, dass wir ein großes Zugehörigkeitsgefühl empfinden. Aber jetzt kommt der Downer dieser heutigen Predigt. Diese Kultur, die du da spürst, die entsteht nicht von alleine. Du bist verantwortlich. Niemand baut diese Kultur für dich. Niemand baut diese Kultur in deiner Ehe, in deiner Familie, in deiner Gemeinde, an deinem Arbeitsplatz. Du hast Verantwortung und wir müssen diese Verantwortung wahrnehmen. Natürlich haben wir das in einer abgespeckten Form. Der Chef gibt auf der Arbeit, glaube ich, deutlich mehr von der Kultur an als der kleinste Assistent. Aber in Gemeinde, in Familie, wenn du vielleicht Vater oder Mutter bist, du bist eine prägende Person. Und du hast an dieser Stelle Verantwortung. Das mögen wir vielleicht als Druck empfinden, aber ich glaube, wir werden heute sehen, dass es auch ein enormes Privileg ist. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt Gedanken machen, wo wir hinwollen, dann müssen wir auch immer mal wissen, wo wir stehen. Ja? Also du musst wissen, wo du stehst und wo du hin willst, damit du am Ende auch sagen kannst, ich habe das Ziel erreicht. Und deswegen möchte ich mit euch eine kleine Standortbestimmung machen. Stell dir vor, du bist auf der Arbeit und du merkst, deine Kollegen, die lästern immer ganz viel hinter dem Rücken der anderen und sowas. Dann ist das ein Symptom wahrscheinlich einer Kultur, die nicht sehr konstruktiv ist oder wo eine schlechte Konfliktbereitschaft da ist. Oder anderes Beispiel, in der Familie ist viel Streit und Unversöhnung, Konflikte, die über lange Zeit schwelen, dann wird da wahrscheinlich keine gute Streitkultur in der Familie sein, oder? Und wenn wir Missstände sehen, kann das ein Anzeichen dafür sein, dass wir an dieser Stelle aktiv werden müssen und an der Kultur in unserem Umfeld arbeiten sollen. Jetzt ist das aber eine relativ komplexe Sache, weil wir Menschen sind nicht irgendwie aus dem luftleer gelösten Raum irgendwie entstanden, sondern wir sind auch Menschen, die geprägt sind und die von außen Werte bekommen haben. Und das ist häufig etwas, was relativ früh in der Prägung, in eurer Entwicklung stattgefunden hat. Natürlich kann sich das im Laufe des Lebens noch irgendwie wandeln, aber ich glaube, diese ersten Jahre des Lebens, also die Frage, welche Werte und Prägung du in deiner Kernfamilie erhalten hast, bestimmen relativ stark, wie du Werte und Prägungen in deinem Leben auch später lebst. Ich wünsche dir sehr, dass du in einer Familie groß geworden bist, wo du gute Werte und eine gute Prägung erfahren hast und das ist ein enormes Privileg. Aber trotzdem müssen wir uns darüber Gedanken machen, was das ist. Vielleicht ist das keine Frage für jetzt für den Sonntagmorgen, aber vielleicht für den Nachmittag, dass du dir Gedanken machst, was war eigentlich das Familienmotto, die Leitmelodie deiner Kernfamilie? Vielleicht kannst du das in einem Satz zusammenfassen oder darüber mal nachdenken. Und ich wünsche dir wirklich sehr, dass es ein positiver Punkt ist. Ich habe euch ein paar Mottos mitgebracht, die es grundsätzlich sein könnten. Das muss überhaupt nicht auf euch zutreffen, aber es sind einfach mal plakative Beispiele. Ein Freund von mir hat mir gesagt, als er mit seiner Frau darüber nachgedacht hat, wie Kindererziehung läuft, hat er gesagt, ein Kernwert bei uns ist, dass unsere Kinder sich geliebt fühlen sollen. Vielleicht haben die das Familienmotto, du bist angenommen, so wie du bist. Cool, oder? Ich glaube aber, dass viele von uns an dieser Stelle auch Verletzungen erfahren haben, dass es vielleicht nicht so ideal und schön war. Vielleicht kommst du aus einer Familie, wo man sich darüber definiert hat, dass man sich ein Stück weit abgegrenzt hat. Und dann war das Motto, bewusst oder unbewusst, wir sind besser als die anderen. Vielleicht waren aber auch viele Konflikte da und es war so eine Totschweigerkultur, dass man gesagt hat, über unsere Probleme in unserer Familie, da sprechen wir nicht. Vielleicht war es aber auch von Unsicherheit, vielleicht von einem Elternteil geprägt und die Frage stand immer im Raum, was denken die anderen von uns? Was denken die Nachbarn, die Freunde von uns, wenn wir das und jenes tun? Vielleicht war es aber auch eher eine Leistungskultur, die in der Familie war, dass man gesagt hat, wir identifizieren uns darüber, über das, was wir tun. Wir sind die Macher, wir sind die Akademiker, wir sind die Handwerker, wir sind die, die richtig was wegschaffen. Und vielleicht war eine negative Konfliktkultur da und man muss am Ende das Fazit ziehen, eigentlich war sich in meiner Familie jeder selbst der Nächste. Vielleicht fasst du es aber auch in einem Sprichwort zusammen wie zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen oder Morgenstund hat Gold im Mund. Aber ich glaube, und das ist leider immer so bei uns Menschen, dass wir auf der einen Seite Werte propagieren und sagen, das sind unsere Werte, und auf der anderen Seite leben wir was anderes. Und die Gefahr ist, dass dann so eine Mentalität des Fake it till you make it rauskommt, dass man versucht, einem Anspruch, einer Leistung hinterherzulaufen, die man eigentlich nicht erreichen kann. Und die große Frage ist, was ist dein Familienmotto? Und ich weiß nicht, ich kenne euch nicht alle einzeln, ich kann es nicht bei jedem Einzelnen sagen, aber was ich sagen kann, ist, dass es euch geprägt hat. Bewusst oder unbewusst. Ja, manche Dinge haben wir bewusst übernommen, weil es vielleicht auch gute Dinge waren und das freut mich sehr. Aber andere Dinge, die vielleicht schlecht waren, haben wir zurückgewiesen. Das Problem ist aber, wenn ich was zurückweise, haben wir Menschen die Tendenz, uns um 180 Grad zu drehen und genau das Gegenteil zu tun. Und leider muss das Gegenteil nicht immer gleich das Bessere sein. Es ist so, dass wir Menschen dazu neigen, auch im Laufe unseres Lebens diese Kultur, die wir damals erlernt haben, zumindest unbewusst, immer wieder in unserem Leben zu schaffen. Weil wir haben halt ja gelernt, unter dieser Bedingung irgendwie zu überleben, vielleicht auch erfolgreich zu sein. Und deswegen kreieren wir immer wieder diese Situationen, dass man kennt das, wenn man eine neue Familie gründet oder sowas, dass man dann auch Sachen aus seiner Herkunftsfamilie einfach auch ein Stück weit übernimmt. Und deswegen müssen wir uns fragen, was war das eigentlich? Weil ich glaube, an dieser Stelle müssen wir uns leider auch eingestehen, dass wir Gottes Werte an dieser Stelle wirklich brauchen. Weil zumindest in Teilen sind wir alle gebrochene Menschen. Wir brauchen diese göttliche Antwort. Die große Frage ist aber jetzt, wie präge ich denn jetzt in meinem Umfeld, in meiner Partnerschaft, in meiner Familie biblische Werte? Das wird ja wahrscheinlich nicht einfach so passieren. Und ich glaube, wenn man sich dieser Frage stellt, und das werden wir die nächsten Wochen tun, gibt es eine relativ breite Antwort. Und ich möchte heute 1,5 Punkte rausgreifen, um das ein bisschen mit euch zu beleuchten. Ich glaube, dass der große Punkt, wie man Kultur in seinem Umfeld am besten auch positiv prägen kann, ist, die Vorbildfunktion ist. Schauen wir uns mal Jesus an. Jesus ist mit seinen Jüngern 3 Jahre lang tagtäglich durch die Gegend gezogen. Ja, er hat ihnen viel erzählt. Ja, er hat auch viel gepredigt. Aber primär hat er das, was er gesagt hat, auch vorgelebt. Und das ist der große Unterschied. Wenn ich sage, ich möchte jetzt eine Strategie entwickeln, so machen wir es, einen 3-Punkte-Plan oder sowas, den kann man aufschreiben. Da kann man auch Werte definieren. Aber eine Kultur ist was anderes. Eine Kultur muss aktiv gelebt werden. Und da ist es zweitrangig, was wir sagen, sondern es ist primär mal entscheidend, was wir leben. Schau mal, der Volksmund sagt das schon, Kinder lernen am Modell. Ne? Du kannst Kinder nicht erziehen, die machen dir eh alles nach. Und das ist ein Stück weit so. Und wisst ihr, das ist kein Gedanke der Neuzeit, wo sich irgendjemand hingesetzt hat, ich überlege mir was Neues, sondern es ist so ein Gedanke, den finden wir schon in 5. Mose. Ich möchte euch diesen Text einmal mitbringen. Es steht in 5. Mose in den Kapiteln 6, in den Versen 4 bis 8 folgender Text. Höre Israel, also eine Anweisung, die Gott an Israel gibt. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Wege gehst und wenn du dich hinlegst und auch wenn du aufstehst. Was hier gemacht wird, ist, dass ein göttlicher Wert definiert wird. Gott sagt, ich bin euer Gott allein. Und dann ist die Frage, wie wird damit jetzt umgegangen? Weil das Ziel ist ja am Ende, du solltest ja deinen Kindern erzählen. Also du sollst in deiner Familie und wahrscheinlich auch in dem Volk Israel sollte eine Kultur herrschen, wo das ein hohes Gebot war. Und der erste Punkt, den wir hier sehen, ist, wir müssen Gottes Anweisungen, wenn wir sie als Kultur leben wollen, zunächst einmal tief verinnerlicht haben. Sie muss Teil unseres Denkens sein, Teil unseres Redens, Teil unseres Handelns. Und erst dann, wenn ich das geschafft habe, kann ich auch andere Leute prägen. Ich meine, es ist super schwierig, etwas weiterzugeben, von dem ich nicht gefüllt bin. Und Kinder hören mehr auf das, was wir leben, als auf das, was wir sagen. Und sie erleben das, was in deinem Herzen ist. Und deswegen müssen wir uns immer wieder prüfen, ob wir das, was wir vorleben, auch mit dem, mit unseren Werten übereinstimmt. Luther hat mal gesagt, Kinder sind wie ein Fass. Sie riechen ein Leben lang nach dem, was man zuerst hineingefüllt hat. Ist recht plakativ, aber ich glaube, er hat nicht ganz Unrecht. Ich glaube, dass diese erste Zeit, egal womit wir beginnen, immer entscheidend ist. Fangen wir mal vom Banalen zum Tieferen an. Nehmen wir an, du nimmst eine neue Stelle an und dann kommt der Chef zu dir und sagt, in meinem Team haben wir folgende Regel. Wir reden miteinander und nicht übereinander. Und du denkst, ja, das ist ein guter Wert, ne? So machen wir das. Ne? Und dann bist du ein paar Wochen im Team und dann stellst du fest, dass alle im Team übereinander lästern, am besten noch über den Chef, über seine Entscheidungen und stellen ihn in Frage. Naja, das ist fatal, weil hier klafft dann auf einmal die kommunizierten Werte und die Wirklichkeit auseinander. Und natürlich wird man sich eher nach dem richten, was gelebt wird und nicht nach dem, was gesagt wird, oder? Und so passiert eine Prägung innerhalb dieser ersten Zeit und man empfindet das nach einer gewissen Zeit als normal. Zweites Beispiel, Kindererziehung. Ich glaube, diese Gefühlsentwicklung von uns Menschen ist etwas, was sehr stark in den ersten 4 bis 6 Lebensjahren geprägt wird. Und wenn du in einer Familie aufgewachsen bist, wo ein Mangel an Ehrlichkeit war, wird das wahrscheinlich eine Herausforderung für dich im Laufe deines Lebens sein, dass du ein mangelndes Vertrauen zu deinen Mitmenschen aufbauen kannst. Und was in der menschlichen Entwicklung und auf der Arbeit stimmt, wird ja wahrscheinlich auch im Glauben stimmen, oder? Schau mal, es ist eine subjektive Wahrheit, aber ich habe schon den Eindruck, dass Christsein sich relativ stark entscheidet, in welche Richtung du gehst, was du für Ansichten hast, wie du deinen Glauben auch lebst. Das ist eine Zeit, das definiert sich sehr stark in den ersten 2 bis 3 Jahren deines Christseins. Klar, wir machen hier heute, das ist Erwachsenenbildung und wahrscheinlich ist der ein oder andere schon länger als 2, 3 Jahre Christ oder auch schon älter als 4 bis 6 Jahre oder arbeitet vielleicht an seiner Arbeitsstelle schon mehr als 3 bis 6 Monate. Aber es ist so eine Grundtendenz, die einfach jetzt eingeschlagen worden ist. Und wir müssen uns an dieser Stelle aktiv fragen, wie können wir auf dieser Basis eine gute Kultur prägen? Weil ich glaube, es reicht nicht, dass man eine Strategie entwickelt und sagt, na hör mal, jetzt überlegen wir uns mal 3 Punkte, die schreiben wir hier in die Wand und dann machen wir das so. Kultur ist ein Dauerbrenner und ich muss mich immer wieder fragen, wie kann ich sinnvoll Holz nachlegen, damit dieses Feuer weiter entfacht bleibt, damit eine Leidenschaft ist und gute, göttliche Werte in meinem Umfeld gelebt werden. Ich habe gesagt, ich habe 1,5 Punkte heute, wie präge ich die Kultur. Ich habe es dahinter geschrieben, das ist die Kommunikation. Ich glaube, dass es wichtig ist, zumindest an einem gewissen Punkt, Werte zu kommunizieren. Deswegen machen wir ja auch diese Predigtreihe und reden jetzt 7 Sonntage darüber, was sind eigentlich göttliche Werte und wie können wir Kultur in unserem Umfeld, in unserer Familie, in unserer Partnerschaft, in unserer Gemeinde positiv prägen. Problem ist, wenn ich immer nur Dinge vorlebe, wird es irgendwann für meine Mitmenschen relativ frustrierend sein, wenn sie nicht verstehen, warum ich das tue. Also es geht zu einem gewissen Grad. Das ist wahrscheinlich auch der entscheidendere Punkt. Aber ich brauche immer wieder Punkte, wo ich meine Werte auch den anderen kommuniziere. Deswegen, Werte müssen sowohl gelebt als auch erklärt werden, damit da eine Kultur draus erwächst. Ich habe mich gestern, oh, es gibt Pfeile, cool, danke Kim. Ich habe gestern so Pfeile dazwischen gemalt. Genau, ich habe ein ganz aufwendiges Diagramm mitgebracht. Ich glaube, dass es schon im besten Falle so ist, dass biblische Aussagen da sind, wie daraus eine Kultur formen. Und mit der Zeit passiert es einfach, dass sich aus dieser Kultur eine Tradition entwickelt. Das muss nicht unbedingt schlecht sein. Ja, das ist, glaube ich, was völlig Natürliches. Das Problem ist aber, wenn dann eine Generation ins Land gezogen ist oder ein paar Jahre passiert sind, dann kommen Leute und fragen sich, warum hast du denn diese Tradition? Was bedeutet das denn eigentlich? Ja, und viele Menschen werden diese Tradition als inhaltsleer empfinden und werden nicht das biblische Prinzip dahinter sehen. Und deswegen ist es uns wichtig, dass wir über diese biblischen Aussagen heute reden, damit wir daraus eine Kultur formen können, die eine positive Kultur in unserem Umfeld ist. Und deswegen muss man Werte kommunizieren. Man muss es regelmäßig tun. Man muss sie erklären und man muss sie auch immer wieder sich selbst einschärfen. Und das wollen wir die nächsten 7 Sonntage machen. Ich möchte heute mit einem Wert starten und das ist der Wert der Demut. Ich denke, es ist nicht ein ganz einfacher Wert und es ist auch sicherlich nicht der populärste Wert in unserer Gesellschaft. Aber schon der Volksmund sagt, die Demut, diese schöne Tugend, ehrt das Alter und die Jugend. Und wenn man mal in die Bibel schaut, muss man sagen, es ist da ein Wertepaar, nämlich Hochmut und Demut, ist eines dieser ganz großen Megathemen. Ja, das ist nicht eine Randerscheinung, wo wir mal so 2, 3 Verse uns zusammenklauben müssen und dann fragen, oh, wie können wir darauf einen guten Wert aufbauen? Es ist ganz groß. Es zieht sich vom Anfang bis zum Ende der Bibel. Und die Frage ist doch, was ist Demut, oder? Ich glaube, das ist die biblische Sache und das möchte ich heute mit euch erarbeiten, dieser biblische Gedanke der Demut ziemlich anders ist als das, was wir eigentlich darunter häufig verstehen. Voltaire, das ist ein Philosoph, der eigentlich nicht sehr christlich ist, hat mal gesagt, Demut ist das Gegenteil von Stolz. Stimmt, das ist dieses Wertepaar, was wir häufig in der Bibel finden. Aber wenn wir uns das anschauen, müssen wir sagen, es ist viel, viel mehr. Und deswegen denke ich, es ist ein bisschen verkürzt. Und wenn ich möchte, dass mein Herz verändert wird, dass ich möchte, dass ich Demut in meinem Umfeld lebe, dann muss ich mir auch gut darüber Gedanken machen, was ist Demut eigentlich auf einer biblischen Basis. Und ich habe euch heute von diesen, keine Ahnung, wirklich, es ist bestimmt 10 große Stellen, die man sich dazu anschauen sollte, mal 3 mitgebracht, um euch nicht vollkommen zu erschlagen. Und ich fange von dem kleineren an. Ich gehe die ersten beiden relativ zügig durch und für die letzte müssen wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen, um uns da rein zu versenken. Mein erster Punkt ist, Demut beginnt damit, dass ich Gott in den Mittelpunkt meines Lebens stelle. Ich habe das aufgebaut auf einem Vers, den wir in 1. Petrus 5 finden. Da heißt es in den Versen 6 und 7, demütigt euch deshalb unter Gottes mächtige Hand, dann erhöht er euch zur richtigen Zeit. Und werft so alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Fand ich einen interessanten Vers, weil ich hätte Demut und Sorge nicht unbedingt zusammengebracht. Ich habe gedacht, das sind 2 verschiedene Paar Schuhe. Aber scheinbar, laut diesem Text hier, sehen wir, dass Demut damit beginnt, dass wir bereit sind, unsere Sorgen auf Gott zu werfen. Und die Frage ist doch, warum? Und ich glaube, es geht darum, um dieses dahinterliegende Gottesbild, ein Ich-Verständnis, ein Gottverständnis zu haben. Die Erkenntnis ist doch, wenn ich meine Sorgen abgebe an jemanden, dass ich eingestehe, dass er kompetenter ist als ich, dass er fähiger ist, die Probleme meines Lebens lösen zu können. Und ein Stück weit ist die Erkenntnis, dass ich klein bin und Gott groß ist. Und höchstwahrscheinlich ist Gott sogar noch ein Riesenstück größer, als ich mir das einbilde. Und deswegen bringe ich dadurch zum Ausdruck, wenn ich meine Sorgen an ihn abgebe, dass ich ihn für groß halte, dass er der Mittelpunkt meines Lebens ist und ich anerkenne, dass Sorgen in meinem Leben Chefsache sind. Deswegen, Punkt 1, wenn du ein demütiger Mensch werden willst, musst du lernen, deine Sorgen abzugeben. Punkt 2, Demut ist die Fähigkeit und auch ein Stück weit die Entscheidung, den anderen höher zu achten als mich selbst. In Philipper 2, in den Versen 3 und 4 finden wir folgenden Vers. Da heißt es, Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Das heißt, Demut ist diese Fähigkeit, dass mein Leben sich nicht immer nur um mich dreht, sondern dass ich bereit bin, den anderen höher zu achten als mich selbst. Und ich glaube, das ist nicht so eine einfach so eine Fähigkeit, manche haben die eben und manche nicht, sondern es ist eine Entscheidung, die wir bewusst treffen müssen. Ich entscheide mich, dass sich mein Leben nicht immer nur um mich dreht. Ich entscheide mich, dass mein Leben sich auch um das Wohl des anderen dreht. Und das heißt ganz praktisch, wenn ich vielleicht eine Schwäche im Leben des anderen sehe, dass ich ihn deswegen nicht verachte, sondern dass ich ihm diene. Dass ich ihm diene mit meiner Zeit. Dass ich ihm diene mit meinem Geld. Aber es heißt auch, dass ich eigentlich, und das finde ich das ganz cool, wir denken immer bei einem demütigen Menschen, dass wir so einer, der kann nichts und der sitzt ganz wie bedoppelt in der letzten Reihe. Ich glaube, nach dieser Stelle muss ein demütiger Mensch ein starker Mensch sein, weil er natürlich die Lasten des anderen trägt. Er ist ein Lastenträger. Und deswegen, wir müssen auch so stark sein als Persönlichkeit, dass wir den Vorteil des anderen auch suchen können. Ich habe ein ganz cooles Beispiel gelesen von Dwight L. Moody, das ist ein Erweckungsprediger aus dem 18. Jahrhundert gewesen und der war ein großer Evangelist und der hat eine Konferenz in den USA veranstaltet. Und damals war es so, es gab kein Internet, kein YouTube, deswegen konnte man sich nicht per Zoom zuschalten und viele Pastoren weltweit sind zu dieser Konferenz gefahren. Und es waren auch viele Besucher aus Europa, viele Pastoren da und die wurden in einem Studentenwohnheim da untergebracht. Und Dwight L. Moody läuft abends mit seinen Studenten durch dieses Wohnheim und möchte eigentlich für die Konferenzteilnehmer beten. Und dann sieht er, dass alle Pastoren, die aus Europa kamen, ihre dreckigen Schuhe vor die Tür gestellt haben, in der Hoffnung, dass der Kammerdiener abends kommt, die Schuhe putzt und die dann wieder schicke Schuhe für den neuen Tag haben. Problem war, es war ein Studentenwohnheim und da gab es keinen Kammerdiener. So, Dwight L. Moody läuft mit seinen Studenten da durch, sieht diese Schuhe da stehen und sagt zu den Studenten so einfach mal als Feststellung, oh, ich glaube, die haben gedacht, hier gibt es einen Kammerdiener und haben alle die Schuhe rausgestellt. Und die Studenten zucken mit den Schultern und sagen, ja, ist halt so. Ne? Und nehmen das hin. Aber er, der Konferenzteilnehmer, der die Sache leitet, der, weswegen die Leute alle gekommen sind, packt alle Schuhe ein und fängt an, den ganzen Abend diese Schuhe zu putzen, bis spät in die Nacht hinein. Und das ist für mich ein gutes Beispiel für jemanden, der stark ist als Persönlichkeit, aber trotzdem demütig ist und bereit ist anzupacken und den anderen höher zu achten als sich selbst. Dritter Punkt, auch letzter Punkt, aber da müssen wir uns ein bisschen Zeit für nehmen, weil das recht komplex ist. Aber ich möchte mit euch diesen Vers Stück für Stück durchgehen. Mein dritter Punkt ist, Demut ist sich der Abhängigkeit Gottes in unserem Leben bewusst. Das ist eine Stelle, die ich jetzt hier zugrunde lege aus dem Römerbrief. Und wenn wir uns den Römerbrief anschauen, dann ist es so, der hat 16 Kapitel und 11 Kapitel lang erklärt Paulus, und das ist der Autor dieses Briefes, in einer Systematik das Evangelium. Also er stellt sich der Frage, wie kann ein sündiger Mensch eigentlich in die Gegenwart eines heiligen Gottes treten? Wie kann er errettet werden? Wie kann er ein Kind Gottes sein? Und er spannt das Evangelium Vers für Vers, Kapitel für Kapitel auf. Und dann in Kapitel 12 kommt ein Turn in diesen Brief hinein. Weil die Kapitel 12 bis 16 gehen um die Frage, wie soll ich denn, wenn ich das für mich persönlich angenommen habe, wenn ich mich dazu entschieden habe, Christ zu sein und ich das in Anspruch nehmen möchte, was Jesus für mich getan hat, eigentlich leben? Wie geht es nach dieser Entscheidung als Christ weiter? Wie stellt sich Gott mein Leben ganz konkret vor? Und dann kommen diese Kapitel 12, die Verse 1 und 2 sind so die Überschrift für alles, was danach kommt. Ja, also diese ganzen Kapitel. Und Paulus, das sind so jetzt so sehr christliche Begriffe, aber sagt, ein Leben als Christ auf Grundlage des Evangeliums ist durch völlige Hingabe und persönliche Heiligung definiert. Das sind komische Begriffe, aber es bedeutet, dass ich bereit bin, weil Jesus alles gegeben hat, dass ich ihm auch mein Leben zur Verfügung stelle und bereit bin, mich beständig erneuern zu lassen. Klammer auf, auch in meiner Kultur, die ich in meinem Umfeld lebe. Und jetzt kommt was ganz Spannendes. Ab Vers 3 geht es dann los, dass Paulus dann praktische Beispiele dafür nimmt. Und es geht dann um das Gemeindeleben. Und wisst ihr, was der erste Punkt ist, wenn es darum geht, völlige Hingabe und persönliche Heiligung in deinem Leben zu leben? Er bringt den Punkt der Demut. Und deswegen, wir wollen uns heute diesen Punkt der Demut in Römer 12, Vers 3 im Kontext der Gemeinde und auch im Hinblick auf das Evangelium anschauen. Und Paulus sagt hier, eine gesunde Antwort auf das Evangelium ist auch ein gesundes Selbstbild. Demut ist die Antwort auf die wunderbare Rettung Gottes, die er uns gegeben hat. Ich habe den Vers ein bisschen markiert und wir werden es nach für nach durchgehen. Ich habe diesmal die Elberfelder als Übersetzung gewählt. Sie ist recht textnah, wird uns aber am Anfang das Verstehen ein bisschen erschweren, aber wir gehen es nach für nach durch. Da heißt es in Römer 12, Vers 3, denn ich sage euch, durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen ist, wie Gott einem jedem das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Ich denke mal, es ist relativ offensichtlich, dass hier eine Aufforderung in diesem Text steht. Bevor aber diese Aufforderung kommt, macht Paulus zwei, wie ich finde, sehr entscheidende Vorbemerkungen. Die erste Vorbemerkung, die er macht, ist, ich sage das Folgende durch die Gnade Gottes, die mir gegeben worden ist. Das heißt, er spricht hier in einer apostolischen Autorität. Er verkündet hier nicht ein persönliches Eigeninteresse, wie er meint, dass als Apostel Paulus das Christenleben aussehen soll, sondern es geht darum, wie Christsein aussehen soll. Und ich glaube, das ist relativ hart, wenn wir das manchmal heute hören, aber ich glaube, als Christen ist es uns nicht freigestellt, zu leben, wie wir wollen. Gott sagt uns in der Bibel sehr ausdrücklich und auch klar, wie er sich christliches Leben denkt, wie es aussehen soll und wie wir eine Kultur der Demut in unserem Umfeld leben können. Zweite Vorbemerkung. Er schreibt hier, ich schreibe dies jedem Einzelnen von euch. Das heißt, wir alle sind gefragt, wenn es darum geht, Demut zu leben. Wir sind alle gefragt, wenn es darum geht, in der Gemeinde eine Kultur der Demut zu etablieren. Ich denke, und das ist mein Wunsch heute, dass wir heute, wenn es um dieses Thema Demut geht, dass wir nicht denken auch, XY, der sollte das dringend mal hören. Sondern frag dich heute, was Jesus dir zu sagen hat. Weil wisst ihr, wenn es um das Thema Demut geht, steckt da drin eine Riesengefahr. Nämlich die Gefahr der Selbstüberschätzung. Und ich glaube, die ist gerade in unserer westlichen Welt, aber auch in unserem Christenleben durchaus da. Wenn wir uns diesen Text anschauen, dann sehen wir, dass er mit einem Denn beginnt. Und Denn heißt, dass wir einen Bezug dazu haben, was davor stand. Und deswegen müssen wir uns auch mal kurz Vers 2 anschauen, weil scheinbar scheint Vers 3 ja darauf aufzubauen. Hatte ich ja einleitend schon gesagt. Und in Vers 2 heißt es, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Das heißt, die Grundvoraussetzung, damit wir demütig leben können, ist, dass unser Denken verändert worden ist. Und Paulus macht hier eine ganz eigentlich grundsätzliche Feststellung. Er sagt natürlich, menschliches Denken ist nicht grundsätzlich demütig. Ja, menschliches Denken ist dadurch geprägt, dass wir etwas haben wollen, dass wir etwas sein wollen, dass wir etwas genießen wollen. Es geht hier letztendlich um diesen Hochmut des Lebens, den Stolz, sich selbst verwirklichen zu wollen. Und Paulus sagt, an dieser Stelle muss sich unser Denken verändern. Wir müssen lernen, nicht höher von uns zu denken, als sich zu denken eigentlich gebührt. Und wisst ihr, das schreibt er an eine Gemeinde, an die Römer, die stolze Menschen waren. Die waren der Nabel der Welt, das waren die Bewohner der Hauptstadt. Und der Römer war ein stolzer Mensch. Schon Kapitel 11 geht sehr stark um dieses Thema, dass die Römer sich nicht über die Juden erheben sollten, weil sie als Römer den Messias erkannt haben und das jüdische Volk in den weiten Teilen abgelehnt hat. Und deswegen, Stolz ist eine Gefahr in unserem Leben. Und die große Gefahr besteht darin, dass der Stolze gar nicht merkt, dass er stolz ist und nicht merkt, dass er sich gerade selbst überschätzt. Ich weiß nicht, wo du in deinem Leben stehst, aber vielleicht ist es so, dass du eine gewisse Karriere durchlaufen hast und wenn du morgens auf die Arbeit kommst, alle wissen, du bist jemand. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber die Frage ist, was macht es mit deinem Wert, was macht es mit deiner Identität und was macht es mit deinem Selbstbild? Oder vielleicht ist für dich, sind die sozialen Medien wichtig, wie InstaG und SnappyChat. Und auch wenn das keiner von uns sagen würde, aber die Frage ist doch, stell dir vor, du stellst ein Bild rein und keiner liked's. Das ist doch doof. Also das merkt man doch irgendwie, das macht doch ein Stück weit was mit uns. Und wie stark hänge ich eigentlich meinen Wert und meine Identität daran? Oder vielleicht ist bei dir was Subtileres, irgendwie dein Stolz, deine Stellung in der Gemeinde, deine langjährige Gemeindezugehörigkeit, dass du sagst, ich habe diese Gemeinde mitgegründet, ich habe hier beim Hausbau jeden Stein mitgesetzt, ich bin mit dieser Gemeinde durch tief und hoch gegangen, ich war dabei. Wir würden das nie so aussprechen, aber manchmal denken wir doch sowas. Und ich für mein Leben zumindest wünsche mir, dass Gott mir meinen Stolz in meinem Leben aufzeigt. Und vielleicht auch für dich. Und ich habe ein paar Kriterien mitgebracht, die habe ich von André Tös, ein ziemlich cooler Prediger aus Köln. Und er definiert diese ein paar Werte, die einen stolzen Menschen ausmachen. Und dabei soll es nicht darum gehen, dass wir uns dann selbst verurteilen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir in unserem Leben Stolz identifizieren. Punkt 1. 7 Kriterien, die einen stolzen Menschen ausmachen. Punkt 1. Stolze Menschen können die Fehler anderer jederzeit aufzeigen. Sie konzentrieren sich auf das Versagen anderer und führen Buch über deren Fehler. Punkt 2. Stolze kritisieren Autoritätspersonen, weil es ihnen schwerfällt, geleitet zu werden. Punkt 3. Stolze denken, dass sie besser sind als andere und drücken dies auch in ihrem Gebetsleben aus. 4. Stolze müssen beweisen, dass sie Recht haben und können es nur sehr schwer ertragen, im Unrecht zu sein. 5. Stolze fordern ein, was ihnen zusteht, sie sind anspruchsvoll und nutzen die Macht, die sie haben, gerne aus. 6. Und ich denke, das hat gerade für uns als junge Generation es in sich, Stolze sind gut drauf, wenn sie gelobt werden und betrübt, wenn sie kritisiert werden. Und 7. Stolze denken in diesem Moment an bestimmte Menschen, die dringend diese Kriterien lesen müssten. Aber das Fatale ist, sie erkennen ihren eigenen Stolz nicht. Wo gibt es Stolz in deinem Leben? Wo prägt Stolz oder ein falsches Selbstbild eine negative Kultur in deinem Umfeld? Und ich glaube, wir müssen immer wieder an diesen Punkt kommen, dass wir beten, Herr, nimm mir meinen Stolz. Weil wisst ihr, das Kennzeichen eines stolzen Menschen ist, dass er vergisst, wer Gott ist und er vergisst auch, wer er selbst ist. Dieser Text, den wir hier lesen, steht im Kontext eines wunderbaren Verses, nämlich im Kontext von Römer 11, Vers 36. Und da heißt es, Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt für immer und Ewigkeit die Ehre. Amen. Alles in der Schöpfung, alles in der Rettung hat seinen Ursprung in Gott. Alles ist auf ihn ausgerichtet. Und wenn wir ankommen und sagen, ich denke von mir höher, als ich zu denken gebührt, dann sage ich letztendlich, der Thron meines Lebens gehört mir und nicht dir. Wisst ihr, dann haben wir ein Anbetungsproblem in unserem Leben. Wenn wir beten, im Vater unser, mein Reich komme, mein Wille geschehe, meine Wünsche vollziehe, ja, dann leide ich an einem Anbetungsproblem. Stolz ist die Ursünde aller Sünde. Und wir müssen, so vieles darauf zurückzuführen. Und ich glaube, wir brauchen Gnade in unserem Leben. Und das finde ich so cool, hier an dieser Stelle. Wir sehen auf der einen Seite innerhalb von wenigen Versen nicht so, sondern so. Paulus lässt uns hier nicht im Raum stehen und sagen, ihr sollt nicht stolz sein, alle, okay, ne, sondern es geht dann darum, auch konkret zu entwickeln, wie sollen wir uns denn dann sehen? Was ist denn dann ein angemessenes Weltbild, wenn ich nicht von mir denken sollte, ich bin groß? Wenn ich nicht denken sollte, ich bin im Mittelpunkt meines Lebens? Was sollen wir stattdessen denken? Und das Coole ist, dieser Vers geht weiter. Dann heißt es nämlich in Vers Römer 12, Vers 3, da sind wir immer noch, der letzte Teil, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen ist, wie Gott einem jedem das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Und ich glaube, dieses Wort Besonnenheit hat etwas mit Nüchternheit zu tun. Wir müssen einen klaren Blick auf uns bekommen. Und ich glaube, das kriegen wir nur im Angesicht des Lichtes des Evangeliums. Es hilft uns einfach, enorm uns richtig einzuschätzen. Und ich glaube, dass es hier nicht um eine besondere Fähigkeit geht, die manche von uns gekriegt haben und andere nicht, sondern es ist eine Frage des Glaubens. Und es ist ja die schwierige Frage, haben wir unterschiedliche Maße an Glauben gekriegt? Ne? Ist der, vielleicht hat der eine irgendwie da so eine fromme Ader, der kann einfach deutlich demütiger von sich denken und der andere eben nicht. Die Antwort ist natürlich nein. Ne? Aber ich glaube, dass die Übersetzung ist uns hier schon ein bisschen erschwert. Ich habe mal die NGÜ mitgebracht, die übersetzt den letzten Teil. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Eckhard Schnabel interpretiert das einmal, das ist ein relativ bekannter Bibellehrer, und er schreibt, mit Glaube ist am plausibelsten der Inhalt des Glaubens gemeint. Die Norm der besonnenen Selbsteinschätzung ist das Evangelium. Das heißt, wenn wir uns gut einschätzen wollen, wenn wir wissen wollen, wer wir wirklich sind, dann müssen wir uns im Angesicht des Evangeliums einschätzen. Und wisst ihr, im Evangelium gibt es keinen Platz für Stolz. Das Evangelium beginnt damit, dass wir gar nichts bieten können, dass wir elende Sünder sind und dass wir eigentlich keinen Wert hatten, Gott zu gefallen. Wir waren in unserer Sünde verloren und Gott greift in seiner großen Barmherzigkeit ein und er entscheidet sich, dich zu retten. Er nimmt seinen Sohn und schickt ihn auf diese Welt und Jesus erfüllt diesen ultimativen Maßstab Gottes. Er hält alle 10 Gebote, er hält alle 613 Einzelgebote. Er tut den Willen seines Vaters. Und wisst ihr was? Er geht auch für dich ans Kreuz, wo wir eigentlich hätten sein müssen, stirbt Jesus für mich, für meine Schuld. Und wenn ich das annehme, dann wird die Gerechtigkeit des Leben Jesu auf mich übertragen. In diesem Moment bist du bekleidet mit einem Mantel der Gerechtigkeit. Aber wisst ihr, es ist seine Gerechtigkeit und nicht meine Gerechtigkeit. Es ist, er hat alles getan. Wir stehen eigentlich mit leeren Händen vor ihm. Und wir haben eigentlich keine andere Wahl, uns mit unserem Leben auf ihn zu werfen und sagen, ich vertraue dir. Und wisst ihr was? Er antwortet darauf. Er sagt, ich spreche dich für gerecht. Du bekommst meine Gerechtigkeit. Aber wisst ihr, das ist etwas, was außerhalb von uns geschieht, außerhalb unserer Leistungen besteht. Jesus sagt, ich spreche dich nicht für gerecht, weil du gerecht bist. Ich spreche dich nicht gerecht, weil du so liebenswert bist. Sondern ich liebe dich, weil ich die Liebe bin. Und ich spreche dich gerecht, weil ich gerecht gelebt habe. Wisst ihr, empfangen, wenn wir uns das Evangelium anschauen, etwas, wofür wir nichts getan haben. Und es ist nicht okay, sich darauf etwas einzubilden. Deswegen, das Evangelium ist das Mittel gegen Stolz in unserem Leben. Und wenn du Punkte in deinem Leben hast, wo du gemerkt hast, einer dieser Punkte, der spricht mich an, dann musst du zurück zum Kreuz. Wisst ihr, wir können uns nichts darauf einbilden, gut in der Kinderstunde aufgepasst zu haben, dass wir eine gute Gemeindezugehörigkeit haben, dass wir vielleicht einen frommen Lebensstil vorweisen können. Denn was du bist, und das ist dein Selbstbild, ist, Christus hat sich über dich erbarmt und hat dich angenommen. Da bleibt kein Platz für Stolz. Und wir brauchen diese gesunde Selbsteinschätzung. Wir brauchen das, dass wir wissen, dass wir eigentlich hoffnungslos verloren waren, dass Gott sich über uns erbarmt hat, dass er dich für gerecht erklärt hat. Und das ist aber auch das Wunderbare, dass er dich unendlich geliebt hat und dich zu einem neuen Menschen machen möchte. Wisst ihr, wenn ich diese Kriterien anschaue, was macht einen stolzen Menschen an, dann falle ich über diesen Punkt 6. Dass Stolze sind gut drauf, wenn sie gelobt werden, und betrübt, wenn sie kritisiert werden. Ich merke das manchmal, dass mir diese gesunde Selbstanschätzung an diesem Punkt fehlt. Manchmal, wenn ich was gut mache und da Leute zu mir kommen und sagen, der Hammer war's, ne? Ja, dann hebt mich das viel zu sehr hoch. Oder auf der anderen Seite, wenn ich denke, ich habe was gut gemacht und dann kommt keiner oder ich habe wirklich was schlecht gemacht und es kommt dann auch noch einer und sagt dir das, ne? Ja, was empfinden wir denn dann? Häufig finden wir uns dann in einer Gefühlslage der Minderwertigkeit und des Versagens wieder. Und ich glaube, wir pendeln immer zwischen diesen Extremen. Wir pendeln auf der einen Seite zwischen Minderwert und auf der anderen Seite zwischen Hochmut. Und was wir in unserem Leben brauchen, ist Demut. Weil Demut ist die gesunde Selbsteinschätzung, dass ich das in der Waage halten kann. Demut bedeutet, nicht höher von sich zu denken, als es angemessen ist. Das heißt, wir sollten nicht hochmütig sein. Aber es bedeutet auch, eine gesunde Selbsteinschätzung zu haben. Und das heißt auch, dass wir nicht zu klein von uns denken müssen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass wir eine Person sind mit Stärken und Begabungen. Aber du bist auch eine Person mit Grenzen und Schwächen. Und deswegen, wenn es um Demut geht, Demut ist keine Minderwertigkeit. Ich bin nicht besonders demütig, wenn ich mich klein mache und wenn ich mich in der letzten Reihe verstecke. Du darfst zu deinen Leistungen stehen. Aber das finde ich das Wunderbare, dass im Evangelium ist auch ein Gegenmittel gegen Minderwert. Hey, im Evangelium siehst du, dass du geliebter bist, als du je zu hoffen gewagt haben könntest. Du darfst ein gesundes Selbstbild entwickeln, weil Jesus dich unendlich liebt und dich neu machen möchte. Und das ist unsere Stellung. Wir bilden uns auf der einen Seite nichts auf unsere Leistungen ein, aber wir sind auf der anderen Seite auch nicht minderwertig, weil wir unendlich geliebt sind. Mein Fazit ist, Demut ist, glaube ich, nicht populär. War es nie, ist es nie und wird es wahrscheinlich nie sein. Aber Demut führt dazu, dass wir richtig von uns denken, dass wir Jesus nacheifern und in unserem Umfeld eine gottesreiche Kultur prägen. In unseren Partnerschaften, in unseren Freundschaften, in unseren Familien und auch hier in der Gemeinde. Und wisst ihr, was ich sehne mich nach einer Kultur der Demut? Eine Kultur, wo Menschen sich gesund selbst einschätzen können. Eine Kultur, die den anderen im Fokus hat und die Gott die Bewältigung der großen und der kleinen Probleme unseres Lebens zutraut, weil er im Mittelpunkt steht. Und deswegen ermutige ich dich heute an diesem Sonntag dazu, fang an, eine Kultur der Demut in deinem Umfeld zu bauen. Ich möchte noch beten, lass uns dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, du siehst, dass es manchmal ganz schön schwierig ist, einen gesunden Blick auf sich selbst zu kriegen und dass wir manchmal zwischen diesen Extremen hin und her pendeln, zwischen Hochmut und Minderwert. Und ich danke dir, dass dein Wort, dein Evangelium, deine gute Nachricht dazu führt, dass wir uns gesund selbst einschätzen dürfen. Und Herr, wir starten ganz unterschiedlich in dieses Leben, wir sind ganz unterschiedlich geprägt und wir verfallen häufig in alte Muster. Und ich bitte dich, dass du das neu machst, dass wir dieses Versprechen annehmen können, dass du uns zu neuen Menschen machst, dass du uns endlich liebst und dass du in uns was verändern möchtest. Dass du uns gebrauchen möchtest, auch eine neue Kultur in unserer Familie, in unserer Ehe, in unserer Partnerschaft und in der Gemeinde zu erzeugen. Dass wir Menschen positiv prägen können, damit sie mit guten biblischen Werten aufwachsen. Und ich bitte dich, dass das ein Markenzeichen von uns als Gemeinde ist, dass wir uns gesund selbst einschätzen können, dass wir dass wir zu unseren Stärken stehen können, aber auch uns unserer Schwachheiten grenzbewusst sind. Danke, dass wir nicht alleine sind, sondern dass du uns als Team zusammengesetzt hast und dass du jeden Einzelnen von uns begabt hast. Und ich möchte dich bitten, dass wir diesen Blick von uns weglenken, dass es nicht immer um unsere Dinge geht, wo wir Probleme und Sorgen haben, sondern dass wir den Mut haben, dich in den Mittelpunkt zu rücken und dir unsere Sorgen abzugeben. Amen.